Die Nebennieren. Die Nebennieren sind kleine, zipfelmützenförmige Organe, die auf den Nieren sitzen. Sie unterteilen sich in eine Nebennierenrinde, NNR, und das Nebennierenmark, NNM. In der Rinde werden die Hormone Cortisol und Aldosteron gebildet. Diese werden auch als Steroidhormone bezeichnet. Der Name leitet sich von ihrem chemischen Aufbau ab. Sie entstehen durch die Bildung eines sogenannten Steranskeletts. Ein Steroidgerüst wiederum setzt sich aus Kohlenstoffatomen zusammen. Kortikosteroide wie Cortison und Aldosteron bestehen aus einem Steroidgerüst von 21 Kohlenstoffatomen. Androgene und Östrogene, welche auch in geringen Mengen in der Nebennierenrinde gebildet werden, weisen dagegen nur ein Gerüst von 19 und 18 Kohlenstoffatomen auf. Die Biosynthese der Steroidhormone. Die Grundsubstanz dieser Hormone ist das Cholesterin. Wir nehmen Cholesterin mit der Nahrung auf, aber auch unsere Leber bildet Cholesterin und schickt es über den Blutweg an die verbrauchenden Zellen. Die Nebennierenrinde nimmt es dann direkt auf und baut es mit Hilfe von Enzymen und Acetat in mehreren Schritten zu Cortisol und Aldosteron um. Da die Nebennierenrinde nicht in der Lage ist, größere Hormonmengen zu speichern, kann sie schnell auf Stimulation reagieren. Für Aldosteron und Cortisol stehen im Plasma Transportproteine bereit. Beide Hormone werden in der Leber an Glucuronsäure gekoppelt und über die Niere ausgeschieden. Aldosteron, dieses wichtige Mineralkortikoid, wurde 1950 entdeckt. Seine Hauptwirkung liegt am distalen Tubulus der Niere. Dort beeinflusst Aldosteron die Rückresorption von Natrium und Wasser und damit die Ausscheidung von Kalium und Wasserstoff. Cortisol. Cortisol gehört, wie schon erwähnt, zu den Glukokortikoiden. Seine Hauptwirkung liegt im Bereich des Stoffwechsels. Durch den Abbau von Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate wird dem Körper Energie zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig sorgt Cortisol auch für die Umverteilung von Fetten. Cortison wirkt auf Wachstumsprozesse und regt Enzymprozesse an. Eine wichtige Funktion spielt Cortisol bei Entzündungsvorgängen, indem es diese eindämmt. Gleichzeitig wirkt es antiallergisch und schmerzhemmend. Der Gallenfluss wird unter Cortisol mit beeinflusst, genauso die Stabilisierung des Blutdrucks. Nachts wird die körpereigene Cortisolproduktion stark abgesenkt, daraus erklärt sich zum Teil auch die nächtliche Verschlimmerung einzelner Krankheitssymptome. Wie zu ersehen ist, füllt das körpereigene Cortisol viele wichtige Aufgaben. Leider kommt es bei Zufuhr von hohen Cortisongaben und bei Erkrankung der Nebennierenrinde zu erheblichen Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen von Cortison. Innerhalb von 24 Stunden werden in unserem Körper unter normalen Bedingungen 20 bis 30 Milligramm Cortisol produziert. Bei Stress kann die Cortisolproduktion bis auf das Zehnfache ansteigen. Die oberste Steuerungszentrale ist, wie schon erwähnt, der Hypothalamus. Sein Releasing-Hormon für Cortisol steuert die Ausschüttung von ACTH aus dem Hypophysenvorderlappen und damit die Synthese von Cortisol in der Nebennierenrinde. Bedingt durch die Feedback-Regulation wird beim Zuführen von Cortison von außen die körpereigene Produktion gehemmt. Dadurch wird längerfristig natürlich der Regelkreis gestört und die Nebennierenrinde stellt ihre Synthese ein oder atrophiert sogar. Daher ist ein plötzliches Absetzen von Cortison gefährlich. Bei einer pharmakologisch hohen Cortisondosierung kommt es, bedingt durch Glukoseproduktion aus Aminosäuren, zum Abbau von Muskelgewebe, weiter zu Osteoporose durch katabole Wirkung. Im Fettstoffwechsel kommt es zum einen zur Mobilisation der Fette aus den Fettzellen und zum anderen zur Fettablagerung in der Leber und zur Umverteilung der Fette an den Stamm. Man nennt dies dann Stammfettsucht. Bei Allergien und schweren Entzündungen macht man sich die Unterdrückung der T- und B-Lymphozyten durch Cortison zunutze. Dies hat reaktiv eine Vermehrung der Leukozyten zur Folge. Auch die Thrombozyten und Erythrozyten vermehren sich mit der Gefahr der Thrombose. Cortison hemmt die Calciumresorption über den Darm und fördert die renale Calciumausscheidung. Dadurch kommt es zur Osteoporose. Eine weitere Wirkung auf die Niere zeigt sich in der vermehrten Natriumretention und damit verbundener Ödembildung. Die Patienten haben ein Vollmondgesicht, Stammfettsucht, dünne Arme und Beine sowie rote Hautstrie durch Bindegewebsveränderungen. Obwohl die Entzündung gehemmt wird, ist durch die Verminderung der Leukozyten die Infektanfälligkeit erhöht. Es kann zu einer diabetischen Stoffwechsellage kommen, der sogenannte Steroiddiabetes, da Cortison die Insulinwirkung unterdrückt. Eines der bekanntesten synthetischen Glukokortikosteroide ist das Prednisolon. Das Cushing-Syndrom. Der Hypercortisolismus beim Morbus Cushing liegt in einer Störung der Nebennierenrinde oder in einer Überproduktion von ACTH im Hypothalamus-Hypophysensystem begründet. Weiter verursachen auch Tumore der Hypophyse und der Nebennierenrinde ein Cushing-Syndrom. Ein exogenes Cushing-Syndrom entsteht, wie schon erwähnt, durch Langzeitbehandlung mit Cortison. Aufgrund der schon besprochenen Nebenwirkungen sieht das klinische Bild wie folgt aus. Vollmondgesicht, Stiernacken, Stammfettsucht, Osteoporose, Muskelschwund, diabetische Stoffwechsellage, Hypertonie, Thromboseneigung und Hautveränderungen wie Akne und Pergamenthaut. Bei Kindern Wachstumsstörungen und bei Frauen Zyklusstörungen, Virilismus, Hirsutismus, außerdem psychische Veränderungen. Der Morbus Cushing ist eine ernste Sache. Jeder Verdacht muss sofort abgeklärt werden. Der Morbus Addison. Eine Nebenniereninsuffizienz oder ein Ausfall wird als Hypokortisolismus oder Morbus Addison bezeichnet. Primäre Formen. Häufig kommt es bei einer Meningokokkensepsis zum Einbluten in die Nebennierenrinde. Die Folge ist eine Insuffizienz der Nebennierenrinde, das Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom. Auch Blutungen bei Neugeborenen oder die Entfernung der Nebennieren führen zum Morbus Addison. Sekundäre Formen: Sie können durch abruptes Absetzen nach Langzeitbehandlung mit Cortison als Addison-Krise hervorgerufen werden. Weiter kann eine Insuffizienz des Hypothalamus oder des Hypophysen-Vorderlappens bestehen. In diesem Fall sind logischerweise auch die anderen Hormone vermindert. Das bedeutet, dass die Stimulation für die Melanozyten ebenfalls wegfällt. Der Patient ist dann also blass und pigmentlos. Liegt die Störung in der Nebennierenrinde, so sehen wir eine stark braun pigmentierte Haut, bedingt durch ein vermehrtes Freisetzen von ACTH mit MSH aus dem Hypophysen-Vorderlappen. Außerdem fehlt auch Aldosteron. Klinisches Bild. Je nach Dauer der Insuffizienz kommt es zu folgenden Symptomen: Schwäche und Müdigkeit, Pigmentierung der Haut und Schleimhaut, Gewichtsverlust, niedriger Blutdruck und Magen-Darm-Beschwerden. Bei einer latenten oder unerkannten Nebennierenrindeninsuffizienz, also Unterversorgung, kann es dann durch größere Belastung zu einer Addison-Krise kommen. Zusätzlich zu den genannten Symptomen kommt es hierbei zu Flüssigkeitsverlust, Blutdruckabfall und Koma. Für die differenzialdiagnostische Abklärung, ob es sich um eine hypophysäre Schädigung handelt, wird der ACTH-Spiegel im Serum gemessen. Liegt der Schaden in der Nebennierenrinde, so steigt auch nach ACTH-Gaben der Cortisolspiegel im Serum nicht an. Oft haben die Patienten einen sogenannten Salzhunger. Die Addison-Krise ist eine lebensbedrohliche Situation, die einer sofortigen Einweisung in die Klinik bedarf. Das androgenitale Syndrom. Die Androgene und Nebennierenrinde unterstehen, ebenso wie die Glukokortikoide, der Regulation von ACTH. Beide sind Antagonisten. Die Glukokortikoide haben eine eiweißkatabole Wirkung und die Androgene eine eiweißanabole Wirkung. Bei einer Überproduktion von Androgenen kommt es zum androgenitalen Syndrom, dem AGS. Bei Knaben und Männern führt dies zu verstärkter Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale, die Pseudopubertas praecox. Bei Mädchen kommt es zu Klitorishypertrophie, Amenorrhoe und fehlender Brustentwicklung. Weiter bewirken die Androgene eine Vermehrung der Talgproduktion, Verdickung der Haut und erhöhte Erythrozytenzahlen. Durch eine Enzymstörung kann es zu einer Unterproduktion der Androgene kommen. Dabei sammelt sich das nicht verbrauchte Cholesterin in der Nebennierenrinde. Diese ist gelb und hyperplastisch und somit völlig unterversorgt oder auch insuffizient. Das Nebennierenmark. Das Nebennierenmark hat aufgrund seiner ursprünglichen Entwicklung eine enge Beziehung zum sympathischen Nervensystem. Beide produzieren Katecholamine. Zu den Katecholaminen gehören das Adrenalin und das Noradrenalin. Adrenalin gehört zu den Stresshormonen und wirkt auf das Herz, indem es das Herzminutenvolumen erhöht. Die Arteriolen der Haut verengen sich und die Arterien der Muskeln werden zur besseren Durchblutung mit Adrenalin erweitert. Gleichzeitig kommt es zur Blutdruckerhöhung. Mithilfe von Adrenalin wird dem Körper durch Steigerung des Blutglukosespiegels vermehrt Energie zur Verfügung gestellt. Noradrenalin. Es führt vermehrt zu einer peripheren Vasokonstriktion und dadurch zur Blutdruckerhöhung. Die Wirkung auf das Herz ist sehr gering. Noradrenalin kommt außerdem noch in der Zirbeldrüse und im Hypothalamus vor. Es ist daher auch in der Lage, die Psyche im Sinne einer Hebung der Stimmung zu beeinflussen. Das Phäochromozytom. Ein meist gutartiger, Katecholamin produzierender Tumor des Nebennierenmarks. Man hat beobachtet, dass dieser Tumor familiär gehäuft auftritt. Das klinische Bild stellt sich folgendermaßen dar. Blasse Haut, Gewichtsverlust, Hypertonie mit Blutdruckkrisen, Kopfschmerzen, Tachykardie, Schwitzen und Bauchschmerzen. Labor, Urin, Glukosurie und Blut, Leukozytose. Der Tumor muss selbstverständlich operativ entfernt werden. Ein Phäochromozytom kann auch extrarenal auftreten, zum Beispiel oberhalb des Zwerchfells. Diese Tumore bilden dann nur Noradrenalin. In seltenen Fällen kann das Phäochromozytom auch bösartig entarten. Sie hörten ein Hörbuch zur Vorbereitung auf die Überprüfung zum Heilpraktiker. Weitere Produkte und Informationen finden Sie auf www.pegasuszentrum.de.